Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Der Mensch als Maß der Dinge. Vom griechischen Philosophen Protagoras stammt der Ausspruch, der Mensch ist das Maß aller Dinge. In der Produktentwicklung reagiert man schon lange auf dieses Credo. Human-Centered Design oder Experience Design sind nur zwei Buzzwords, die in diesem Zusammenhang zu nennen sind. Auch in den Führungsetagen der Konzerne setzt sich die Überzeugung durch, dass nicht allein die Ausrichtung auf Kennzahlen, sondern auch der Mensch als Erfolgsfaktor zählt. Nur in der Gestaltung von unseren Räumen, vom Innenraum bis ins Stadtquartier, steht der Mensch gefühlt eher im Weg als im Mittelpunkt. Über die Frage, warum wir den Mensch als Maß der Dinge in alle Überlegungen der Raumgestaltung wieder zurückholen müssen, darüber sprechen wir, Diane Slavic und Katharina Wager, heute mit Jürgen Geiser von Blocher Partners in unserem Podcast.
In Stuttgart, Berlin, Mannheim und im indischen Ahmedabad schaffen Blocher Partners sowohl Bauvorhaben für die öffentliche Hand als auch private Bauvorhaben. Über 230 Spezialisten verschiedener Disziplinen entwickeln stimmige Projekte, die sämtliche Details berücksichtigen. Jürgen Geiser kam 1995 als Interior Designer zu Blocher Partners und ist seit 1999 Partner. Er beeinflusste maßgeblich den Aufbau der Sparte Blocher Partners Shops. Darüber hinaus verantwortet er die Abteilung Produktdesign. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Schön, dass du bei uns bist, Jürgen.
Ja, hallo und auch einen wunderschönen guten Abend meinerseits an euch und natürlich hoffentlich an viele Podcast-Zuhörer. Und ich freue mich, dass ich über dieses meiner Ansicht nach spannende Thema mit euch reden darf.
Ich würde sagen, wir bleiben gleich mal bei deinem Statement, dass wir den Mensch in unserer Gestaltung quasi aus den Augen verloren haben. Wie meinst denn du das?
Wie du ja vorhin so schön gesagt hast, bin ich jetzt schon ein paar Jahre in dem Bereich Markenkommunikation unterwegs. Markenkommunikation war oder ist ja in den Anfang 90er Jahre so dieses große Thema gewesen, wo wir den Menschen gezeigt haben, wir rede ich jetzt von exemplarisch ein paar wenigen Büros, wo wir gezeigt haben, was eigentlich unserer Meinung nach die Menschen brauchen, um ein zum Beispiel besseres Shoppen zu haben. Das heißt, wir haben eigentlich seit damals gesagt, hey, so musst du das machen. Die Einzelhändler haben es umgesetzt, sehr erfolgreich umgesetzt. Und wir haben immer gesagt, hey, wenn du es so machst, dann ist es genau das Richtige für die Menschen, sprich für die Kunden, um dort einzukaufen. Wir haben jetzt leider festgestellt, dass sich in der Gesellschaft, wissen wir alle, die Gesellschaft hat sich verändert, YZ, kommende Alpha, dass die Menschen nicht mehr bereit sind, einfach Dinge von uns, ich nenne es mal, übergestülpt zu bekommen, sondern sie sind selbstbewusster geworden. Sie sagen, hey, und das bezieht sich jetzt auf viele Bereiche, eigentlich auf alle Bereiche in der Gestaltung, dass die Menschen sagen, wir wollen gehört werden. Gibt es ja genügend Beispiele auch, Bürgerbefragungen, denke ich, kommen wir später nochmal drauf, was heißt es denn für die gesellschaftlichen, gestalterischen Themen,
die sagen einfach. Ja, auch das Vorinformiertsein von Kunden, ne, mittlerweile.
Ja, klar, die Kunden sagen uns ja, sei es nur subtil, sei es nur unter Unterbewusstsein, was sie eigentlich von uns erwarten. Und das heißt natürlich, wir als Gestalter oder wir als kreative Menschen haben jetzt gelernt oder wir müssen lernen, zuzuhören. Und nur dann können wir ein erfolgreiches gestalterisches Konzept umsetzen.
Das heißt, wenn wir daran denken, dass Architektur in Teilen ja immer noch geprägt ist von den vielen Alpha-Tieren, die vorgeben wollen, was der Mensch gut zu finden hat, seid ihr da schon einen Schritt weiter, ne?
Ja, klar. Wobei klar ist natürlich, erfolgreiche Büros, erfolgreiche Partner oder Inhaber von Büros sind Alpha-Tiere. Ich meine, das heißt ja schon allein, wir mussten uns schon immer durchsetzen und wir werden uns auch durchsetzen müssen gegen alle Themen. Das heißt, wenn man nicht ein gewundes, ich nenne es mal positiv, gesundes Selbstbewusstsein in Tageslicht legt, werden wir einfach überrollt oder weggeschoben. Und das heißt natürlich, wenn wir weiterhin unseren gefühlten Alpha-Tier-Charakter behalten wollen, müssen wir im Umkehrschluss umdenken. Und ich sage es mal aus der tiefen Psychologie, es ist relativ einfach, dem Kunden oder den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie eigentlich unsere Lösung als die richtige ansehen, weil dann haben sie immer das Gefühl, dass sie es entschieden haben, subtil gelenkt und geführt von uns.
Unsere Bauten prägen ja Generationen. Das heißt, im Umkehrschluss verändert eine Gesellschaft die Gestaltung. Haben wir hier jetzt eher dieses Henne-Ei-Problem, aus dem man nicht ausbrechen kann, oder das Perpetuum mobile, das für eine stetige Weiterentwicklung notwendig wäre?
Das sind jetzt zwei Aussagen, die finde ich etwas schwierig. Perpetuum mobile, wenn ich das erfinden würde, würde ich nicht mehr bei Blocher arbeiten, sondern würde gechillt bei einer schönen Flasche guten Saint-Emilion meinen Abend verbringen. Auf einer Insel ist gerade auch ein bisschen schwierig. Aber dieses Thema Henne-Ei-Problem oder Perpetuum mobile ist mir ein bisschen zu profan. Dass Bauten Generationen prägen, das ist auch richtig und das ist auch wichtig. Dass auch die Bauten innerhalb Veränderung einer Gesellschaft sich dementsprechend auch anpassen müssen oder andere Botschaften senden müssen, das ist auch richtig. Das heißt, es ist da nicht ein Henne-Ei-Problem, sondern es ist eher für uns Gestalter wichtig zu sagen, wie schaffen wir es, dass wir eben nicht in diese zwei Fragestellungen kommen, sondern A, wir müssen natürlich stetig uns weiterentwickeln. Ich nenne das Stichwort Interdisziplinarität oder auch Transformation. Und B, wir dürfen nicht in das Problem kommen, dass wir nur noch irgendwann reagieren, sondern wir müssen weiterhin agieren. Wir müssen weiterhin, wie ich es vorhin gesagt habe, zuhören und wir müssen natürlich jeden Tag uns überlegen, wie wird sich die Gesellschaft und wie wird sich die Zukunft verändern?
Was glaubst du, warum bauen wir denn noch so wie vor 100 Jahren? Also eben nicht nur in puncto der Bauweise oder des Materialeinsatzes, sondern auch im Sinne dieser Symbolwirkung, die Architektur nach außen trägt. Du hast mal in einem Interview gesagt, dass beispielsweise ein Rathaus nichts anderes als eine Kirche ist. Es geht eben um die Symbolik der Macht. Und wir hatten das ja auch so als Thema in unserem Vorgespräch. Könnte also die Auflösung dieser Sehgewohnheiten zu einer maßgeblichen Veränderung beitragen?
Gut, auch das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Vielleicht fangen wir bei den Menschen an, bei das, worum es geht, Gesellschaft und den Mensch als kleines Individuum. Was wir schon brauchen, ist eine gewisse Führung und einen gewissen Halt. Und natürlich sind wir geprägt von diesen Symboliken und wir werden auch weiterhin geprägt sein von Symboliken. Ich glaube, dass es wichtig ist, aber das dementsprechend so anzupassen, dass man nicht mehr das Gefühl hat, dass da ein Machtsymbol geschaffen wird, sondern vielleicht ein Ort des Treffens, ein Ort der Kommunikation. Wenn man vielleicht wirklich in der Historie nicht nur vor 100 Jahren zurückgeht, sondern noch viel, viel, viel weiter, hat man ja schon immer in der Gestaltung von Bauwerken sich überlegt, wie kann ich schaffen, dass Menschen sich zum Beispiel treffen können. Du hattest vorhin gesagt, Rathaus oder Kirche. Es war ja auch nicht nur ein Rathaus und nicht nur eine Kirche, sondern es ging erstmal darum, einen Platz zu schaffen. Man hat ja vielleicht angefangen mit einem profanen Lagerfeuer, mit einem Treffpunkt, hat er vielleicht drei Steine übereinander geschichtet und gesagt, hey, hier treffen wir uns. Einmal wir wissen ja, vorgestern war diese berühmte Sonne, also dieser Halloween-Tag, neudeutsch. Früher war das ja ein ganz anderer religiöser Tag, also dann später Reformationstag sogar von den Protestanten am 31.10. Und man hat dann sich überlegt, was muss man tun, damit die Menschen sich oder mehr, noch mehr treffen können. Also man hatte versucht, sich zu überlegen, Wie schaffen wir es, Gebäude und Orte zu schaffen, um diesen Menschen einen gewissen Halt zu geben? Man hat es natürlich dann missbraucht, ganz klar. Die Kirche hat es natürlich missbraucht. Und auch in der Geschichte haben viele Politiker dieses Thema missbraucht. Und ich glaube, demokratisch gesehen waren die Ansätze schon alle richtig. Aber im Umkehrschluss müssten wir dann überlegen, was können wir tun, um das nicht zu verändern. Vielleicht dann nochmal als kurzer Input. Nach wie vor braucht es ein Rathaus und nach wie vor braucht es auch eine Kirche. Ich glaube, das sind auch Dinge, welche uns in der Gesellschaft den Halt geben und auch die Historie. Wo kommen wir her und wo wollen wir hin? Wenn wir das nicht hätten, wären wir vielleicht sogar verloren irgendwann. Aber wir müssen uns vielleicht in der Punkto, wie du es vorhin gesagt hast, Bauweisen und Materialeinsatz uns überlegen, hey, was bedeutet denn das jetzt in der Zukunft gesehen? Wir müssen einfach andere Orte schaffen, andere Symboliken schaffen, vielleicht in Anlehnung dieser alten historischen Themen, aber halt auch dann nochmal in der Selbstreflexion überlegen, was braucht noch die Gesellschaft? Da gibt es ja wunderbare Beispiele, kommen wir nachher noch dazu, wo man schon versucht, dieses Alt mit neuen Themen zu verbinden. Mhm. Vielleicht noch ganz kurz dazu, Bauweise, Auslöser, jetzt große Thema Nachhaltigkeit, Bewusstseinsveränderung ist so ein Punkt, wo ich vorhin gesagt habe, manchmal fangen wir auch erst an, darüber nachzudenken, wenn wir fast schon gezwungen werden oder wenn es irgendwelche Vorgaben gibt. Und ich glaube, da müssen wir weiter vorne anfangen. Und unsere Rolle der Gestalter ist es, viel tiefer und viel früher in solche Themen einzusteigen, bevor uns vielleicht ein Gesetzgeber da irgendwelche Dinge vorschreibt.
Oder wenn es schon zu spät ist.
Oder wenn es schon zu spät ist. Ja, also zu spät ist es nie, Katharina. Also ich denke, wenn es mal zu spät ist, dann sollten wir alle in Rente gehen. Aber ich denke, wir müssen immer wieder in der Selbstreflexion die Dinge hinterfragen, was wir getan haben. Und nur dann werden wir auch weiter nach vorne kommen.
Ja. Und auf euch bei Blocher Partners bezogen, was macht ihr denn anders? Also anhand welcher Kriterien erarbeitet ihr denn Konzepte für eure Bauherren? Kannst du uns das an einem konkreten Beispiel ein bisschen erläutern?
Ja, also vielleicht auch da, wir haben schon sehr früh erkannt, dass es nicht reicht, irgendwie nur, ich sag mal, Leistungsphase 1, das kennen alle Architekten, Innenarchitekten, so ein Buch zu bekommen, wo alles Mögliche drinsteht. Und dann fangen wir an zu zeichnen. Wir haben das sehr früh erkannt, nehmen wir das Beispiel AOK, Office Projekthaus in Ludwigsburg. Da war es ganz klar, wir hatten den Auftrag, sehr kurzfristig ein altes Produktionsgebäude in ein innovatives Projekthaus von der AOK umzuwandeln. AOK mit, also AOK Baden-Württemberg, fast 11.000 Mitarbeiter. Die Hierarchie, sehr starke, große Pyramide, wo man einfach gelernt hat, über viele Jahre sich emporzuarbeiten. Und wir sollen da jetzt ein innovatives Projekthaus machen. Es gab 3 Jahre lang eine Untersuchung von Fraunhofer. Und wir haben dann wieder gesagt, also bevor wir überhaupt mit der Gestaltung starten können, brauchen wir, neudeutsch dieses berühmte Wort, Workshop. Und alle haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, wieso jetzt schon wieder ein Workshop? Dann haben wir gesagt, wir wollen erstmal zuhören. Warum macht er das überhaupt? Bei diesem Workshop war auch HR von der AOK und die Unternehmensentwicklung dabei, sowie IT, sowie Immobilienmanagement, also ganz viele Bereiche. Und als zweites haben wir gesagt, so, jetzt machen wir gemeinsam eine Customer Journey. Ganz profan, Holzklötzchen auf den Tisch geschmissen, haben da einfach ein Rechteck gezeigt und gesagt, wie würdet ihr als Mensch, ihr singulär betrachtet, ihr kommt jetzt da rein, macht die Tür auf und was wollt ihr, was erwartet euch, was ist eure Zielsetzung? Nicht, also dieses Gefühl, einen Raum selbst zu erobern, haben wir dann praktisch gemeinsam mit diesen Holzklötzchen auf dem Blatt Papier erarbeitet an einem Tag und wir hatten danach ein unwahrscheinlich positives Feedback, weil alle da dran am Schluss gesagt haben, das war auch uns wichtig, geht ihr d'accord, dass wir im Prinzip diese Geschichte so dreidimensional gestalten dürfen? Und das ist dann die Basis, lass es Roadmap oder wie auch immer oder Drehbuch oder was auch immer definieren für alle weiteren Leistungsphasen. Und das ist die Basis, wie wir das Konzept erarbeitet haben, in allen Tiefen, in allen Details. Und natürlich gibt es dann auch Stolpersteine und es gibt auch verschiedene Ansichten. Man kann sicherlich nicht 100% auf den Punkt bringen, aber ich würde mal sagen nahezu 100%. Weil alle Menschen das Gefühl haben, dass sie Teil des Teams sind, Teil des Projekts. Und das ist das Entscheidende daran. Einfach nicht sagen, hey, wir haben jetzt in 6 Wochen einen Präsentationstermin, wir knallen das hin und alle sollten möglichst hoffentlich Hurra schreiben und dann hast du noch ein A4-Sheet dabei und bitte gib mir den Vorentwurf frei, damit wir weitermachen können. Das ist schon fast selbstverständlich. Da braucht man dann diese Formalitäten gar nicht mehr, um dann die nächsten Schritte bis zur finalen Fertigstellung zu bekommen.
Also das heißt, ihr benutzt als Werkzeug quasi eine Designstrategie vor dem Projektstart. Und also im Idealfall heißt es auch, dass der Bauherr die Themen, die im Vorfeld noch gar nicht als Probleme bekannt werden, über die Gestaltung lösen lässt.
Genau.
Wie geht ihr da vor?
Das hatten wir mal in einem Interview auch gesagt. Ich sage immer, wir im Studium haben alle gelernt, dass wir Problemlöser sind. Das ist immer das Kernthema. Wir Gestalter, uns sagt man ein Problem und wir sollen es lösen. Hat ein Kollege vor vielen Jahren schon dann gesagt, dass dem so eben nicht ist. Also wir haben es dann zwar geschafft, dass wir unsere Probleme dann aufnehmen, aber in der Regel rennt man dann meistens in der falschen Abzweigung nach rechts oder links und dann stellt man fest, dass dieses Problem vom Bau her vielleicht gar nicht so bekannt war. Das heißt, bevor man überhaupt in der Gestaltung anfängt, muss man gemeinsam, ich nenne es mal nicht Problem, sondern einfach Designstrategie entwickeln. Was will man denn mit diesem Gebäude oder mit diesem Raum oder mit diesem Stadtbauentwicklung erreichen? Das heißt, das ist das größte Thema über allem. Das heißt, in dieser Designstrategie wird genau definiert, was die Gestaltung von uns beinhaltet. Und das wird so definiert, da geht es jetzt nicht darum, ob die Wand grün oder der Boden grau oder was auch immer ist. Da geht es darum, was wollen wir erreichen. Gerade im Bereich Markenkommunikation, was alle Bereiche betrifft, Hospitality, Retail, Office und so weiter, überall geht es im Wesentlichen um eine Designstrategie, auch bei einer Stadtteilentwicklung. Es geht darum, was will man für den Menschen im Kleinen bis hin zur Gesellschaft, im Großen, gestalterisch umsetzen. Und ohne Strategie würden wir alle versagen.
Ich habe mich auch gerade gefragt, ob man das wirklich Problem nennen sollte oder eher statt dem Wort Problem positiver behaftet Strategie oder Aufgabe.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, das Problem ist natürlich negativ behaftet. Das ist ein wunderbarer Satz, damit jedem klar wird, hey, darum geht es eigentlich. Eine Strategie. Ja. Jeder, jetzt nenne ich es wirklich nochmal brutaler, jeder Kriegse würde nie ohne eine Strategie eine Schlacht eröffnen. Weil ansonsten hätte er schon verloren, bevor er überhaupt mal seine Uniform anzieht.
Und ich war so, positive Behaftung, versuchen wir nochmal.
Ja, ich bin ja, wie ihr wisst, Pazifist. Also von dem her darf ich das sagen. Ich finde oder wir finden bei Blocher Partners, dass wenn man diese Designstrategie klar formuliert hat und klar definiert hat, dann schaffen wir ein wunderbares Projekt, wir schaffen eine wunderbare Gestaltung und wir schaffen es genauso, dass es die Menschen annehmen werden. Und darum geht es final. Es geht darum, dass die Menschen wieder analog shoppen wollen, Retail, oder dass die Menschen das Restaurant, wie jetzt gerade fertiggestellt, das Fissmann-Restaurant, wo es um Coworking, wo es um Aufenthaltsqualitäten geht und wunderbar angenommen wird von Arbeitern, von Angestellten, von Kunden, von den Inhabern, wo dann auf einmal alle wie selbstverständlich sagen, hey, wir sind Teil, jetzt wieder bei Fissmann, von dieser Familie, wir sind Teil von diesen übergeordneten Fissmann. Und darum geht es im Endeffekt. Hätten wir diese Strategie vor der Gestaltung nicht gemacht, dann hätten wir sicherlich auch ein wunderbares Restaurant entwickelt. Und jeder hätte dann vielleicht gesagt, oh, was haben wir denn da wieder für ein, ich nenne es mal Palast. Kirche hatten wir schon, Rathaus hatten wir schon, was haben wir da, was wurde da wieder für ein Palast hingestellt? Und man fühlt sich da.
Auch überall eingesetzt oder hingestellt werden.
Ne? Genau. Und deswegen, wie gesagt, diese Designstrategie ist für uns eigentlich das Tool der Zukunft, egal was man tut. Auch Produktdesign, allem, in allen Bereichen der Gestaltung.
Wir würden gerne noch mal ein bisschen tiefer tatsächlich auf diese Expertise von dir auch eingehen. Du bist sehr gut und sehr tief in dem Thema Branding, Marke im Raum. Viele ganz erfolgreiche Shop-Konzepte sind unter deiner Federführung entstanden. Das Einkaufserlebnis steht im Vordergrund. Und nur wer eben auch eine starke Marke erlebbar macht, überlebt. Gerade jetzt auch in Zeiten wie diesen. Du sagst aber, das ist zu kurz gegriffen, denn auch Städte sind Marken und müssen sich darum kümmern, sich als Marke zu etablieren. Wie kann das denn funktionieren? Also hast du positive Beispiele für uns?
Also, ja.
Positive, Jürgen.
Ich bin immer positiv. vielleicht ganz kurz gesagt, die Städte haben das viele, viele Jahre nicht erkannt, welche Kraft eigentlich eine Stadt hat. Mhm. Wie ihr wisst oder wie man hört, ich bin ja Stuttgarter auf gut Schwäbisch und man hat so eine Verbundenheit und man sagt dann auch, warum Stuttgart und nicht Bochum oder Worpswede oder keine Ahnung, wie die alle heißen. Und da steht ja was dahinter. Da steht eine Qualität dahinter. Diese Qualität ist natürlich extrem vielfältig. Vielleicht als Beispiel wieder zurückkommend auf den Marktplatz. Ich habe mit meinem Freund Rudi Schricker in diversen Vortragsreihen auch mal die Chance gehabt, Coburg mir anzuschauen. Coburg ist ja historisch betrachtet sehr eng mit der englischen Krone verbunden und deswegen wurde es im Zweiten Weltkrieg weitgehend verschont, der Marktplatz. Also man hat schon damals gesagt, die Verwandte bekriegt man nicht, die schützt man. Und dann hat man in den 60er, 70er Jahren diesen Marktplatz, wie das halt so war, sehr nüchtern, sehr brutal, würde ich schon fast sagen, gestaltet. Außenrum wunderbare Gebäude, über viele Jahrhunderte entstanden. Und dann hat man da so ein Lichtszenario reingehauen, hat aber festgestellt, dass das wohl nicht so richtig funktioniert. Dass zum Beispiel trotzdem, dass der Platz taghell in der Nacht erleuchtet ist, Übergriffe entstehen, dass die Menschen sich nicht sicher fühlen und dass dieser Platz kein Wohlfühl- oder Aufenthaltsqualität hat. Und dann hat man mit, ich weiß es nicht, wer der Lichtplaner war, hat man gesagt, pass auf, wir müssen diesen Platz mit diesen wunderbaren Geschäften außen herum neu interpretieren, neu beleben. Und dann hat man auf einmal sich auf Dinge besonnen. Man hat Wege wieder natürlich definiert. Man hat die Fassaden anstrahlen lassen. Man hat mit den Inhabern der Gebäude gesprochen, weil klar ist, Retail unten hell und oben wird es dunkel. Und ganz oben ist noch die Lüftung, da ist dann ganz dunkel. Und hat gesagt, wie schaffen wir es, dieses Haus inklusive den Fenstern so zu beleuchten, dass da eine ganz, ganz angenehme Qualität, Aufenthaltsqualität entstanden ist und hat dann festgestellt, obwohl das Licht gemessen in Lux-Lumen weniger ist wie vorher, fühlen sich die Menschen sicherer und die Übergriffe haben abgenommen. Und das ist nur ein Beispiel, da gibt es sicherlich, ich vergesse den Namen immer auch, in Rheinland-Pfalz ein Beispiel, wie dann der Bürgermeister sehr mühsam mit jedem Inhaber oder mit jedem Besitzer von Gebäuden gesprochen hat, um einfach wieder eine Aufenthaltsqualität zu definieren, eine Lebensqualität zu definieren, um dass diese Städte auch Marken sind. Wie gesagt, man sieht es auch, die Städte fangen an, ein eigenes CI zu definieren, sie fangen an, ein eigenes Stadtmarketing mehr recht als schlecht zu definieren. Warum machen sie das? Weil am Ende des Tages entscheidet das auch darüber, ob die Menschen dorthin ziehen, ob dann Retailer dorthin gehen, ob dann auch vielleicht andere Dienstleistungsfirmen sich dort ansiedeln, weil am Ende des Tages geht es immer um die Aufenthaltsqualität. Und wenn da eine gute Marke ist, also ich hatte vorhin so ein paar Beispiele genannt, Und es gibt viele Städte, die sind einfach verbrannt vom Namen her. Ich habe so einen Spruch, ich nenne jetzt keine Stadt, sonst ist wieder negativ, aber wenn ich die Stadt nennen würde, dann gibt es so einen Spruch, wenn du diese Stadt kennst, dann gefällt es dir überall. Und das ist natürlich ein K.O.-Kriterium für eine Stadt. Und ich habe noch einen zweiten Spruch, wo ich als Innenarchitekt immer sage, eigentlich müssten wir Innenarchitekten den Marktplatz gestalten, weil der Marktplatz ist eigentlich das Wohnzimmer einer jeder Stadt. Und wenn ich dieses Wohnzimmer so gestalte, das ist wie in der Eigendarstellung, wo man sagt, hey, das sind wir, das ist unser Statement, dann ist da eine Glaubwürdigkeit dahinter, wo jeder sofort sagt, boah, den glaube ich. Also egal, wer da jetzt auch ein Oberbürgermeister ist oder so, dann habe ich da eine Markenqualität in den Städten.
Den Platz in Coburg hat LDE Belzner Home gemacht, die auch in Stuttgart sitzen und auch 2014 dafür den Lichtdesignpreis bekommen haben.
Stuttgart sieht man ja, wie viele Jahre schon intensiv diskutiert wird, wie man diese unsägliche B14 als Kulturmeile, Wettbewerb ist gewonnen von guten bekannten Büro aus Stuttgart. Man versucht einfach da auch die Marke Stadt Stuttgart wieder nach vorne zu bringen, noch mehr Kultur und noch mehr für die Gesellschaft positiv zu aktivieren.
Was wäre denn deine persönliche Empfehlung oder dein persönlicher Wunsch für Stuttgart?
Also ich sage immer, Stuttgart ist eine wunderbare Stadt. Das kann ich sagen, weil ich, wie ihr wisst, ja viel unterwegs bin, viele Jahre auch in anderen Städten gearbeitet habe. Ich bin der Liebe wegen zurückgekommen und ich bin weggegangen, weil ich gesagt habe, mir war das alles zu klein, zu sehr im Talkessel drin. Und ich kann heute sagen, Stuttgart hat es eigentlich geschafft, dass es das schönste Dorf Deutschlands geworden ist. Und
findest du?
Und es ist ein wunderbarer Ort, wo man wirklich von Kultur über Retail, Aufenthaltsqualitäten, wir haben im Umfeld hervorragende Weingüter, also kann auch wunderbar wohnen, man hat hier Qualitäten, der Wirtschaft geht es noch, schauen wir mal, wie es weitergeht, sehr gut. Man hat es nicht weit zum Bodensee, man ist sehr zentral, finde ich auch, zu anderen Ländern. Und diese Qualitäten hat Stuttgart schon sehr, sehr gut weiterentwickelt. Die müssen jetzt nur aufpassen, dass sie den Faden nicht verlieren. Sie müssen aufpassen, dass sie in diesen Kulturinvestitionen richtig rangehen. Ich finde auch das Thema Königstraße, Retail muss im Fokus bleiben, dass das nicht ein Teil komplett wegbricht. Und ich denke mal, die Chance ist auf jeden Fall da, wenn Stuttgart 21 fertig ist. Und auch da würde ich der Stadt empfehlen zu sagen, hey, wir müssen jetzt nicht in Reaktion verfallen. Auch das Stichwort, was machen wir jetzt mit Fahrrädern und Fahrradstationen, was weiß ich. Wir haben da bei Blocher auch wunderbare Dinge entwickelt, was man additiv in so Städte anbringen kann. Und auch beim Retail überlegen, was muss man tun in Verbindung mit Hospitality, damit die Menschen wieder, also ich sage immer so die Steigerungsformel, ich wohne jetzt ein bisschen außerhalb, aber wir gehen nach Stuttgart, wir gehen zum Shoppen, natürlich gehen wir zum Bräuninger, wir gehen aber auch in andere Läden und dann ist es ein Einkaufserlebnis, bis hin, dass man abends dann entweder ins Theaterhaus geht oder in die Oper oder in Konzerte oder sonstige Veranstaltungen. Und ich glaube, Stuttgart ist auf dem richtigen Weg, muss aber aufpassen. Also schade fand ich es jetzt bei der Marktplatzgestaltung, dass man da die Chance nicht ergriffen hat, noch besser und noch tiefer zu gestalten, als nur zu sagen, jetzt machen wir einen neuen Belag drauf und ein paar Sitzmöbel. Da hätte man sicherlich noch mehr Tiefe und mehr Qualität in die Gestaltung implementieren können. Was natürlich jetzt auch wieder dem nahe kommt, ist, dass Office in der Stadt, nicht nur Office, sondern auch das Wohnen in der Stadt jetzt wieder angesagt ist. Und was wir bei Blocher schon viel gemacht haben, sind so hybride Gebäude. Also wir nennen es die vertikale Stadt. Das haben wir in Mannheim gemacht, wo in einem Gebäude alles verankert ist. Also dass auch qualitätvolle Wohnungen oben drin sind, unten tolles Shoppen. Aber auch so Dinge wie Fitnesscenter, Ärzte, etc. Also, und das kann man eigentlich wunderbar zusammengestalten.
Womit beschäftigst du dich aktuell gerade? Mit uns?
Mit euch. Mit euch und ein Glas Rotwein, genau.
So einfach kann das Leben manchmal sein.
Schnell beantwortet, ja.
Genau. Wir beschäftigen uns in der Tat aktuell mit neuen Themen wie Mikroapartments. Wir sind sehr stark drin in den Themen Umorganisation von Office. Mhm. Also auch da sehr nachhaltig, nicht nur neu zu bauen, sondern wie schaffen wir es, alte Gebäude mit einem neuen Zeitgeist zu versehen, auch immer mit dem Schwerpunkt einer flexiblen, kuratierten Nutzung ist gerade ein großes Thema in Verbindung mit Markenaussage für unseren Kunden. Mhm. Also wo wir sagen, wir machen jetzt nicht nur hübsch, sondern wir machen es auch qualitätvoll und für den Kunden so, Umkehrschluss, dass es wieder eine Marke ist. Und da sind wir sehr vielfältig unterwegs. In der Tat mache ich auch gerade so ein Konzept für Fahrradstationen oder, man soll es nicht glauben, Bushaltestellen, zu sagen, ja, das ist, ihr lacht, aber das ist, müsst euch mal echt, geht mal Bus fahren und steht euch diese Glaskisten da rein. Da war ja die gelbe Telefonzelle meiner Jugend noch schöner teilweise.
Ja.
Und da beschäftigen wir uns auch da, das ist wieder das Thema Markenkommunikation einer Stadt. Wie schafft man es mit einem Hersteller zusammen, da was Sinnvolles zu gestalten? Oder sind wir in vielen Thesen auch mit einer Firma, kennt ihr auch, Hefele, zusammen zu sagen, was können wir jetzt wieder tun, um die Lebensräume qualitativ bis hin, man macht große Überlegungen über andere Arten von Bauen, weg von diesen CO2-belasteten Bauen, etc. Bis hin, ja, auch wunderschöne Einfamilienhäuser mache ich gerade, wobei das sicherlich nicht meine erste Kompetenz ist, aber ja,
das ist auch immer.
Überlege ich gerade genau, was ist sonst noch. Ja, das ist eigentlich so. Und natürlich die Umwandlung von klassischen Kantinen weg von der erstversorgten Nahrungsaufnahme hin zu Lebensräumen. Und da machen wir wundervolle Konzepte. Wie gesagt, Fissmann könnt ihr anschauen, wo wir diesen Außenraum mit dazu genommen haben, wo wir gesagt haben, wir müssen mehr diese Gebäude mit dieser Umgebung vernetzen, In-Out-Beziehungen verbinden, um einfach mehr auf den Mensch zuzugehen. Also das mache ich gerade, ja.
Kann ich bestätigen, ich war schon dort bei Fitzmann.
Das ist aber schön.
Ist euch gelungen.
Ja, oder selbst so Standortentwicklung auch. Ich habe dann im BMK-Yachthafen Langenargen, haben wir so ein Gebäude schon mal gestalten dürfen, auch mit Außenbezug. Und auch da ging es darum, da haben wir eine Standortanalyse gemacht, zu sagen, was muss man tun, damit dieser Yachthafen ein Alleinstellungsmerkmal bekommt, dass man eigentlich, klar, man ist schon mal am Bodensee froh, überhaupt einen Liegeplatz zu bekommen, aber eigentlich mehr, sondern zu sagen, da möchte ich hin. Das hat die Qualität, wo ich hin möchte. Und da ist in diesem Gebäude natürlich auch wieder eine Nutzung. Ich kann da einen Tag in Office mich mieten oder einen Raum mieten, habe natürlich auch einen kleinen, ich nenne es mal Cafeteria, Bistro, wo man einfach auch wieder Verweildauer hat. Und das heißt im Umkehrschluss bei den Menschen wieder, dass sie sich mit diesem Platz identifizieren, was dann wieder positiv ist.
In puncto Bushaltestellen könnt ihr euch an Dubai orientieren. Die haben total tolle Bushaltestellen. Die haben wirklich viel Hirnschmalz in das Thema Bushaltestellen gesteckt.
Haben die schon
einen Booster? Sind sie klimatisiert. Katharina,
haben die schon einen Booster?
Ja. Die Haltestellen gab es vor den Bussen. Nein, tatsächlich. Also die haben sehr zukunftsorientierte Bushaltestellen. Ja. Jürgen, wir haben noch eine letzte Frage an dich. Wenn du mit einem Menschen einen Tag tauschen könntest, wer wäre das?
Also ich glaube, in Rip St. Connery wäre ich, glaube ich, ein Tag James Bond.
Und zwar zu seinem 60. Geburtstag.
Ja, genau. Wobei ich sagen muss, warum? Weil eigentlich in den James-Bond-Filmen gerade die Gestaltung schon immer ein ganz, ganz wesentlicher Ansatz war. Also wenn ich überlege, was haben die da für futuristische Dinge da rein interpretiert, eigentlich wunderbar. Eigentlich sicherlich immer etwas überzogen und immer etwas überspitzt, aber so, ja. Und auch die Figur an sich ist ja sehr überzogen, aber warum nicht? Ein Tag James Bond, wäre cool.
Klingt ja großartig.
Ja, genau.
Mit vielen blauen Flecken würdest du vielleicht den Tag beenden, aber es wäre ganz großartig.
Ich habe jetzt eher ein geschüttelt und gerührt im Arme von einer wunderbaren Frau gedacht. Und nicht mit dem Bösen auf dem Eisenbahndach rumkämpfen. Das würde ich dann eher zurückstellen.
Oh, sehr schön. Ja, dann, lieber James Bond, das ist, war ein wunderschönes Schlusswort. Nein, Spaß beiseite natürlich. Jürgen, wir danken dir ganz arg herzlich für deine Zeit, für deine offenen Worte, für die spannenden neuen Ansichten und die vielleicht auch den anderen Blick, den man in unsere Umgebung setzen sollte. Vielleicht müssen wir einfach anders durch die Städte gehen. Und wir hoffen, dass deine Worte auch inspirierend sind für diejenigen, die letztendlich entscheiden, wie es in unseren Städten weitergeht. Herzlichen Dank an dieser Stelle.
Also auch von meiner Seite aus vielen, vielen Dank für diese kurzweiligen Minuten. Und vielleicht noch als letztes Statement, wir sollten wieder mehr modernes Lagerfeuer schaffen, damit die Menschen wieder mit Kommunikation hoffentlich nach der Krise zusammenkommen können und wunderbare Augenblicke erleben dürfen.
Da freuen wir uns sehr drauf, ja.
Ja, das tun wir, glaube ich, alle. Ja. Ein herzliches Danke auch an unsere Zuhörer. Wenn es Themen oder Redner gibt, die euch interessieren, dann schreibt uns gerne an architekten@jung.de. Und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.